Herzlich willkommen zur Konzertanführung Digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Programm des Konzerts zur Eröffnung der Dresdner Musikfestspiele am 15. Mai einführen. Auf dem Programm stehen die Oberon-Ouvertüre von Karl-Maria von Weber, das Cellokonzert Tout un monde lointain von Henri Dutilleux und Bilder einer Ausstellung von Modest Mussorgsky in der Fassung für Orchester von Maurice Ravel. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Tabitha Berglund. Solist ist Jan Vogler. Olaf Schubert moderiert. Von den Opern von Karl-Maria von Weber ist eigentlich nur der Freischütz ins ständige Repertoire eingegangen. Ab und zu wird die Oriente gespielt, aber der Oberon fast nie. Das mag daran liegen, dass da eine etwas andere Konzeption von Oper zugrunde liegt, als man es gewohnt ist. Es wird sehr viel mehr gesprochen in der Originalfassung. Das hat dazu geführt, dass man verschiedene Bearbeitungen dieser Oper gemacht hat, wo die Musik dann doch stärker hervortritt. Aber keine von diesen Bearbeitungen hat sich recht durchsetzen können. Was sich aber durchgesetzt hat, das ist die Ouvertüre. Und das mit großem Recht. Die Ouvertüre ist, wenn man so will, ein Inbegriff romantischer Musik überhaupt. Und streng genommen beruht das schon auf ihren ersten drei Tönen, nämlich einem Hornruf in aufsteigender Skala, drei aufsteigende Töne. Und dieser Hornruf genügt alleine schon, um eine romantische Stimmung zu verbreiten. Oberon ist ja ein Märchen, eine Feengeschichte und natürlich gehört zum Märchen das Horn auch dazu. Aber auch der übrige Teil der Ouvertüre ist außerordentlich bemerkenswert und von romantischen Stimmungen durchzogen. Da gibt es virtuose Streicherfigurationen, wunderbare Klarinettensoli, ein Spiel mit Licht und Schatten. Überhaupt war Weber ja ein Meister der Orchesterfarben. Das gehört ja auch zur Romantik, dass das Orchester nicht mehr nur zur Darstellung von musikalischen Ideen dient, sondern eben auch behandelt wird, als ob man damit malen könnte. Also ein großer Bilderreichtum, der eben durch die verschiedenen Klangfarben der Instrumente erzeugt wird. Es ist ja auch kein Wunder, dass die Romantik bildhafte Musik liebt, also weniger die abstrakte, sogenannte absolute Musik, sondern vielen romantischen Kompositionen liegt eben ein Programm zugrunde, ein bildhaftes Programm. Auch in der Oberon-Ouvertüre wird ungefähr schon angedeutet, was in der Oper dann stattfinden wird. Aber es ist trotzdem auch noch ein Stück Musik, das für sich selbst stehen kann, eben nach der klassischen Ouvertürenweise aufgebaut, mit einer langsamen Einleitung und einem schnellen Hauptsatz. Aber dieser Anfang des Hornrufs, der ist dermaßen bestimmend, dass man eigentlich die ganze Zeit diesen Hornruf nicht vergisst und immer im Ohr hat, auch wenn die Musik dann etwas anderes spielt. Henri Dutilleux ist ein französischer Komponist, der zu Lebzeiten immer etwas im Abseits stand. Er hat sich nicht an die großen Hauptströmungen der französischen Musik gehalten, sondern hat seine eigene Musik gemacht. Das hat sich letztendlich dann ausgezahlt. Heute werden seine Werke sehr oft gespielt und er gilt als einer der großen Meister des 20. Jahrhunderts. Sein Cellokonzert ist ein Musterstück der Gattung. Das Cello hat ja relativ lange gebraucht, bis es zum vollwertigen Soloinstrument wurde. Zwar gab es auch schon im Barock Cellokonzerte, etwa von Antonio Vivaldi, aber doch eher wenige. Und auch in der Klassik gibt es eigentlich nur das große Cellokonzert von Joseph Haydn. In der Romantik hat sich das dann geändert. Das hing auch mit spieltechnischen Änderungen zusammen. Das Cello bekam durch instrumentenbauliche Entwicklungen einen wesentlich größeren Tonumfang. Und das wird etwa in den Cellokonzerten von Robert Schumann und Antonín Dvořák ausgenutzt. Im 20. Jahrhundert nun, da wurde das nochmal erweitert. Das Cello wurde ein Instrument, auf dem man praktisch in allen Tonlagen spielen konnte, auch in der allerhöchsten. Dazu kam die Pflege von verschiedenen Spieltechniken auch, sodass das Cellospiel einerseits immer schwieriger wurde, andererseits auch immer mehr Möglichkeiten bot und die Komponisten haben das dankbar aufgegriffen. Das Cellokonzert von Dutilleux beruht auf Gedichten von Charles Baudelaire. aus den berühmten Fleurs du Mal, den Blumen des Bösen. Aber es ist in dem Sinn keine Programmmusik, wie das in der Romantik üblich war. Es sind eigentlich nur Stichworte notiert über den 5 Sätzen, die vielleicht ein bisschen eine Stimmung andeuten sollen. Aber trotz des Bezugs auf Baudelaire bewegt sich die Musik sehr, sehr frei, sehr, sehr abwechslungsreich, sehr, sehr selbstbewusst und sehr farbig. Der erste Satz ist überschrieben Enigme, das heißt Rätsel. Und wenn man so will, kann man in den exquisiten Farben, die das Cello hier produziert und das übrige Orchester auch, dann wirklich etwas Rätselhaftes, Geheimnisvolles finden. Der zweite Satz heißt Regard, Blick. Der dritte Uhle. Uhle ist ein Ausdruck, der bezeichnet den Seegang oder die Dünung auf dem Meer. Das zugrunde liegende Gedicht von Baudelaire spielt dann auch auf das Meer an. Und das kann man auch musikalisch dann an einigen Stellen dargestellt finden. Der vierte Satz Miroir, Spiegel. Der fünfte Hymne, Hymne. Hymne ist vielleicht noch am ehesten so eine rein musikalische Assoziation, aber auch das wird bei Dutilleux auf ganz eigene, ganz persönliche Weise dargestellt und es werden kaum traditionelle Hymnenklänge erklingen, sondern es ist doch eher so eine ganz persönliche, eine ganz stille und auch eine immer sehr, sehr vielfarbige Hymne, die Dutilleux hier zum Schluss seines Cellokonzerts schreibt. Die Bilder einer Ausstellung, die deuten schon im Titel an, dass es hier um Bilder geht. Es ging ursprünglich um eine Gedächtnisausstellung für den verstorbenen Maler Viktor Hartmann, einen Freund von Modest Mussorgsky. Mussorgsky hat diese Ausstellung besucht und sich dann inspirieren lassen von den dort gezeigten Bildern. Er hatte sogar Bilder von Hartmann in seinem Privatbesitz. Nicht alle der Bilder, die Mussorgsky als Vorbild gedient haben, sind erhalten geblieben. Nur einige kann man heute noch sehen. Und der Bezug ist auch nicht immer sehr eng. Es scheint so, dass Mussorgsky dann doch gleich, nachdem er so ein Bild gesehen hatte, die musikalischen Möglichkeiten dann selbstständig weiterentwickelt hat und oft noch über das hinausgegangen ist, was Hartmann in seinen Bildern gezeigt hat. Die Abfolge dieser Bilder ist sehr, sehr kontrastreich und man muss bewundern, wie Mussorgsky aus dem Ganzen dann sogar eine dramatische Struktur entwickelt hat, sodass man das Gefühl hat, gegen Ende der Komposition nimmt die Spannung immer mehr zu, obwohl es nach wie vor eigentlich nur einzelne Bilder sind, die musikalisch illustriert werden. Zwischen die Bilder hat Mussorgsky Zwischensätze gesetzt, die mit Promenade überschrieben sind. Und diese Sätze zeigen also den Komponisten, wie er durch die Ausstellung promeniert, von einem Bild zum anderen geht, hier mal ein bisschen länger verweilt auch. Diese Promenade leitet das Stück schon ein, also man betritt sozusagen mit dem Komponisten die Ausstellung, sieht das erste Bild, dann geht es weiter und die Promenade ändert sich natürlich auch. Die bleibt zwar von der thematischen Grundsubstanz gleich, aber wird immer etwas anders dargestellt und dann passiert etwas sehr Eigenartiges, nämlich ausgerechnet im Satz Katakomben gibt es eine Passage, die überschrieben ist Con mortuis in lingua mortua, das heißt mit den Toten in der Sprache der Toten. Und da fängt die Musik auf eine Weise an zu sprechen an, dass nun das Promenadenthema in das Bild mit einbezogen wird. Also es wird zum Bestandteil des Bildes. Das erinnert an die alte chinesische Legende von dem Landschaftsmaler, der eine große Landschaft malte und dann verschwand, indem er einfach in diese Landschaft hineinging und nicht wieder gesehen wurde. So geht also auch Mussorgsky hier in das von ihm dargestellte Bild ein. Der Vorgang wiederholt sich noch einmal im letzten Bild, dem berühmten großen Dorf von Kiew. Und da tritt nun das Promenadenthema ganz, ganz strahlend auf. Wirklich ganz großartig präsentiert in großer Klangfülle, als ob sozusagen der Komponist sogar einen Ehrenplatz einnimmt in dem Bild. Die Originalfassung von Mussorgsky ist für Klavier solo sehr schwer zu spielen, sehr virtuos. Die Bearbeitung von Maurice Ravel, die er 1922 angefertigt hat, die ist vielleicht noch berühmter geworden als das Original. Die bietet allerdings eine Orchesterpracht auf, die kaum übertroffen wurde. Ravel war keineswegs der Erste, der eine Orchestrierung der Bilder einer Ausstellung versucht hat. Vor und nach ihm gab es noch andere, aber seine Fassung ist mit Abstand die berühmteste geworden und das mit Recht. Die Art, wie Ravel hier die Instrumente einsetzt und aus der doch etwas einfarbigen Klavierfassung so eine richtige Farbensymphonie zaubert, die ist wirklich einzigartig. Ravel war ja vielleicht der virtuoseste Orchestrator, den überhaupt die Musikgeschichte jemals gesehen hat. Und er hatte dann allerdings auch eine Vorlage, die geradezu das herbeisehnte, dass man da mit der Farbe arbeitet, und zwar mit Farbe in jeder Hinsicht, in jedem Bereich, sodass das ganze Stück, wenn man so will, ein einziger Klangrausch wird. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf das Konzert. Es findet statt am 15. Mai um 19:30 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.